Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf der NDR 1 Welle Nord.
Sie hören das Ostsee-Magazin am grünen Donnerstagabend. Und selbst der Ostseehering wird das deutsch-russische Milliardenprojekt jetzt nicht mehr bremsen. Er laicht noch bis Mai. Bis dahin werden deshalb vor der Küste bei Greifswald noch keine Gasrohre verlegt werden, aber auf hoher See. Ungefähr 60 Kilometer vor der schwedischen Insel Gotland beginnt in diesen Tagen der Bau der Pipeline. 1224 Kilometer lang und 1,1 Meter breit wird das Rohr sein auf dem Grund der Ostsee, soll die sibirischen Gasvorkommen mit den europäischen Kunden verbinden. Für uns war Alexander Budde beim Start der Bauarbeiten dabei.
Kommen wir noch klein, 1 Meter.
Klaus Schmidt steht im Fährhafen Mukran auf Rügen und schaut zu, wie der Kran sperrige Rohre in den Laderaum des Frachters Unimar hieft. 100.000 Rohrstücke, jeweils 12 Meter lang und um die 20 Tonnen schwer, werden für jeden der beiden Leitungsstränge der Ostsee-Pipeline benötigt. Als Logistikchef des Pipeline-Betreibers Nord Stream muss Schmidt dafür sorgen, dass jedes Teilstück an seinen richtigen Platz kommt.
Wir haben im Augenblick 3 Schiffe im Einsatz, sodass im Prinzip praktisch jeden Tag hier ein Schiff abgeht. Diese Rohre gehen jetzt nach Slite und die Verlegung beginnt in einem Kilometerbereich nicht weit von Slite entfernt.
Slite auf Gotland ist strategisch günstig an der Pipeline-Route gelegen. Nord Stream war großzügig auf der schwedischen Insel. Gefördert wurden auch Projekte, die auf den ersten Blick nichts mit der Pipeline selbst zu tun haben. So konnte das kleine Tauchunternehmen von Göran Ankalilja mit Hilfe des Unternehmens eine eiserne Kanone bergen. Der Marinearchäologe sucht vor der Küste nach den Wracks dänischer und libyscher Kriegsschiffe aus dem 16. Jahrhundert, fand Goldlöffel und einen Silberschatz. Das waren Überreste von nur einem Schiff, vermutlich der Joshua. Sie ging im Jahre 1556 unter, gemeinsam mit 3 anderen libyschen Karavellen und 12 dänischen Kriegsschiffen. In einer einzigen Nacht versanken 15 Schiffe in der Tiefe, 4000 Menschen kamen dabei um. Am Tag darauf sah es am Strand aus wie nach einem Tsunami. Vielen Schweden behagt es nicht, dass die ohnehin schon durch intensiven Schiffsverkehr, ungeklärte Abwässer und verklappte Kampfmittel schwer verschmutzte Ostsee nun auch noch eine Erdgasleitung aufnehmen soll. Vom späteren Betrieb der Pipeline erwarten Wissenschaftler wie Günther Nausch, Meereschemiker am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, keine Gefahren. Aber die Verlegung birgt Gefahren für die Umwelt. Durch die geplanten Erdarbeiten am Meeresgrund könnten tausende Tonnen Stickstoff und Phosphate sowie seit Jahrzehnten im Sediment lagernde Giftstoffe aufwirbeln und somit wieder in die Nahrungskette gelangen.
Wenn man auf die Karte schaut, sieht man, dass es nur eine sehr schmale und flache Verbindung über den Großen und Kleinen Belt sowie den Sund mit der Nordsee gibt. Der Wasseraustausch mit dem offenen Meer ist weitgehend eingegrenzt. Das heißt, alles, was in die Ostsee eingetragen wird, bleibt sehr lange darin.
Auf einer Länge von 40.000 Kilometern ließ Nord Stream den Meeresboden untersuchen. Die angeheuerten Forscherteams erkundeten mit Echolot und Tauchrobotern den Meeresgrund, beobachteten Robben und Tauchvögel, spürten die Eigentümer kreuzender Kabel auf und bereiteten insgesamt 72 Minen aus den Weltkriegen zur Sprengung vor. Gleichwohl würden die Gefahren für wertvolle Schutzgebiete wie etwa den Greifswalder Bodden mit seinen Buchten, Salzwiesen und Sandstränden fahrlässig heruntergespielt, sagt Jochen Lamp, Ostsee-Experte des WWF in Stralsund. Der Verband hat daher gemeinsam mit dem BUND gegen die Genehmigung des zuständigen Bergamts in Stralsund Klage eingereicht.
Für die Lebenswelt selber ist beispielsweise der Greifswalder Bodden das wichtigste Heringsleichgebiet in Deutschland. Also da wächst also auch ein Großteil der Heringe auf, die dann in der ganzen westlichen Ostsee dann im Rest des Jahres schwimmen. Und da geht man jetzt mit der Pipeline mitten durch, um dann in Lubmin anzulanden.
Unterdessen schreiten die Bauarbeiten voran. Aus den Zwischenlagern wird das Verlegeschiff in den nächsten Wochen mit immer neuen Rohrstücken versorgt. Die Arbeiter an Bord fugendicht zu einem Strang verschweißen. An 12 Ankern zieht sich der Koloss wie eine riesige Spinne durch die Ostsee und legt dabei täglich bis zu 3 Kilometer Rohrleitung auf dem Meeresgrund ab, sagt Projektleiter Werner Rott.
Wir fangen mitten in der See an, wir legen dort das Rohr ab und fahren dann Richtung Norden. Ob wir Naturschutzdinge berücksichtigen müssen, wie das Futterverhalten von Seevögeln oder das Fortpflanzungsverhalten von Fischen, je nachdem, was gerade dort zutrifft, haben wir bestimmte Bauzeitfenster, die wir einhalten müssen. Und entsprechend dieses relativ komplexen Planes geht es dann mal vorwärts, mal rückwärts, quer durch die Ostsee, bis alle Teile zusammen sind.
Start der Ostsee-Pipeline, die Bauarbeiten beginnen. Und für das Ostsee-Magazin hier auf der NDR1 für den Nord war Alexander Budde dabei. Ich finde das immer super spannend zu hören, was so rund um unsere Ostsee los ist. Hier ist das Ostsee-Magazin auf der NDR1 für den Nord. Und es geht auf die Weichsel. Es war ein ziemlicher Angang bei Wind und Wetter und sogar noch bei leichtem Schnee mit dem Kajak die gesamte Weichsel zu durchqueren, von der Quelle bis zur Mündung in die Ostsee. Marek Kaminski hat die über 900 Kilometer auf dem Fluss in 2 Wochen geschafft. Er ist Forscher, er ist Fotograf und lebt dabei Natur pur, hat auch sauberes Flusswasser genossen und Fische aus der Weichsel. Und unser polnischer Reporter Kazmierczak hat den wagemutigen Kajakfahrer am Ziel seiner Reise in Danzig getroffen.
Erschöpft und erleichtert erreichte Marek Kaminski nach 14 Tagen das Ziel seiner Weichsel-Expedition, die Ostseemündung bei Danzig. Das war wahrlich kein Butterbrötchen, sondern eine echte Herausforderung. Aber die vielen Menschen, die ich unterwegs getroffen habe und die mir die Daumen gedrückt und mir viel Ausdauer gewünscht haben, ich denke, diese warmen Worte und diese Energie haben mich weitergetragen. Als der bekannte polnische Polarforscher, Autor und Fotograf vor 2 Wochen in den schlesischen Beskiden seine Tour begann, waren einige Abschnitte der Weichsel noch zugefroren. Frühlingshaft wurde es erst am Ende der insgesamt 941 Kilometer. Es war hart, das Wetter war wechselhaft, mal gab es Schnee, mal Wind. Nach der Hälfte der Strecke wollte ich schon aufgeben, aber es ist doch noch gelungen. Ein kleines Wunder. Die Weichsel hat im Sommer wie im Winter ihre Reize. Das zu zeigen war mein Anliegen. Ich möchte die Menschen inspirieren, dass sie die Weichsel kennenlernen. Die Natur ist herrlich, es gibt Vögel, schwarze Kormorane und einmal hat mich fast den ganzen Tag lang ein Schwarm weißer Schwäne begleitet. Obschon die Weichsel ein nationales Symbol und reich an Geschichte ist, wird sie von den Polen nicht wirklich geliebt. Für die Schifffahrt ist der stellenweise zu flache Fluss nicht geeignet, zum Baden sowieso nicht und mancherorts ist das Wasser so trüb wie eine Kloake. Die Wiswa, so Marek Kaminski, werde maßlos unterschätzt. 2 Wochen lang habe er sich voll und ganz der Weichsel anvertraut und er sei zu keiner Zeit enttäuscht worden. Das hier ist meine Thermosflasche, die mir am Tag heißes Wasser gespendet hat. Ich hatte Essensvorräte dabei, auch Fische aus dem Fluss, die ich abends mit Wasser aus der Weichsel gekocht habe. Ich denke, gefiltert ist dieses Wasser viel besser als das geklorte Leitungswasser in Warschau. Ich empfand das nie als eine Gefährdung. Nein, ich glaube, das Wasser aus der Weichsel ist wirklich sehr gut. Bis zu 90 Kilometer am Tag hat Kaminski in seinem roten Kajak zurückgelegt. Er ist jeden Morgen zwischen 4 und 5 Uhr aufgestanden und gegen 6 losgepaddelt. Sein Zelt hat er abends irgendwo am Flussufer aufgebaut, die Weichsel immer im Blick. Auf der gesamten Strecke von der Quelle bis zur Mündung haben viele Menschen den Abenteurer und Naturliebhaber unterstützt und angefeuert. Er ist ein Phänomen, sagt beispielsweise Zbigniew Blicher, einer seiner größten Fans. Ein Phänomen und ein Vorbild zugleich. Der Mensch sollte sich im Leben immer höhere Ziele setzen. Kaminski hat etwas gemacht, aber er will immer noch mehr und noch mehr. Und ich denke, das ist sehr positiv.
Krasse Geschichte, oder? 900 Kilometer auf dem Fluss, wind- und wasserfest mit dem Kajak auf der Weichsel. Das war Ludger Kazmierczak für das Ostsee-Magazin hier auf der NDR1 Welle Nord. Hier ist das Ostsee-Magazin auf der NDR1-Welle Nord. Ich muss zugeben, das erste Mal, als mir jemand gesagt hat, in Polen ist Smingus Dingus ein Osterbrauch, habe ich gedacht, da will mich jemand in den April schicken. Aber nein, es gibt viele Osterbräuche in Polen. Der Osterhase, der die Eier bringt, kalorienreiche Schokoladeneier in bunten Nestern, kunstvoll bemalte Eier für Kinder und Erwachsene wie bei uns. In Polen hält sich aber jetzt ganz speziell am Ostermontag ein ganz besonderer Brauch und der hat mit viel, viel Wasser zu tun. Beim Smingus Dingus hilft ein wasserdichter Mantel am besten gegen überraschende Güsse aus großen Kübeln.
Yeah! Rund 20 Jungs mit vollen Wasserkübeln rennen hinter zwei Mädchen her, die gerade aus der Kirche rauskommen. Es ist ein sonniger, aber frischer Ostermontag, kurz vor 11 Uhr. Die heilige Messe ist gerade vorbei und die Gläubigen kehren zurück nach Hause. Doch nicht alle haben Glück an diesem Morgen. 20 Eimer voll mit Wasser landen wie ein Wasserfall auf den Köpfen von zwei Studentinnen. Bogusław Kuczynski ist 17 Jahre alt. Er ist sportlich angezogen und hält einen riesigen Kübel. Der Junge hat ihn gerade geleert.
Spotykamy się razem.
Wir treffen uns jedes Jahr zu einer bestimmten Uhrzeit und an einem bestimmten Platz. Wir haben immer Gießkannen, Kübel und große Flaschen dabei. Alles voll mit Wasser. Wir begießen Jungs, Mädels, einfach alle, bis sie ganz nass sind.
Der seltsame Brauch, den Bogusław mit seinen Freunden betreibt, heißt Smingus Dingus. Angeblich kehrt er auf König Mieszko I. zurück. Der polnische König wurde am Ostermontag im Jahre 996 getauft und ließ sich damit stellvertretend für ganz Polen zum Christentum bekehren. Mieszkos Taufe dient heute als Vorwand für Wasserschlachten im ganzen Land. Doch auch die polnische Volkskunst hat für diesen Brauch ihre Erklärung, erzählt Eugeniusz Pryszkowski aus der Kaszubei.
Für die Mädels war es eine Auszeichnung, wenn sie am Smingus Dingus mit Wasser begossen wurden. Wenn ein Mädchen überhaupt kein Wasser abbekam, war es regelrecht beleidigt. Es galt dann als nicht begehrenswert.
Heutzutage sind auch Männer vor dem Wasser nicht mehr sicher. Alles, was laufen kann, wird begossen. Und das gleich kübelweise. Aus Häuserfenstern hagelt es Wasserbomben. Und seit der Erfindung großkalibriger Wasserpistolen reicht es auch nicht mehr, um Gefahrenherde einen großen Bogen zu machen, klagt Anna Majewska, eine Studentin aus Danzig.
Die Jugendlichen haben keinen Respekt, nicht mal vor älteren Leuten, die in die Kirche gehen wollen.
Waltraud Klosin von dem Bund der deutschen Minderheit in Danzig hat Smingus Dingus erst nach dem Krieg erlebt.
Smingus Dingus hatten wir nicht, wir hatten dafür aber Osterschmack Oster. Das heißt, der Vater kam mit der Rute oder unter sich, haben sie mit der Rute, wurden wir verprügelt. Aber so nicht leicht. Also mit Wassergieß kannten wir nicht. Nach dem Krieg, wie die Polen hier reinkamen zu uns nicht, dann haben wir das mit dem Wassergießen gelernt. Das ist gute Sitte, wenn es in Maßen ist, nicht? Die erste Zeit, wie ich zur Kirche ging, dann vom Dach wurde ein Eimer Wasser runtergegossen. Und ich hatte ein neues Kostüm gehabt und war ganz nass. Und das Wetter war nicht gerade warm. Aber so mit Parfümflaschen, so mit Spritzen, wie es jetzt ist, diesen Spray, das ist ganz angenehm.
Erinnert sich die ältere Deutsche, während sie zusammen mit ihren Freundinnen von dem Frauenkreis bunte Eier zu Ostern bemalt.
Guck mal, jetzt ist schon schöner, dunkler, sonst ist das so hell.
Was Smingus Dingus eigentlich bedeutet, weiß niemand mehr so recht. Nur eins sei sicher, es habe irgendwas mit Geiseln zu tun. Wer also Ostern in Polen verbringt, sollte mit allem rechnen und auf keinen Fall seinen Regenmantel vergessen.
Nicht, dass einen der Smingus Dingus erwischt. Unsere Reporterin Katharina Tuschinska über den ganz besonders nassen Osterbrauch bei unseren Nachbarn in Polen. Ostern, das größte Fest im Jahr für alle in der russisch-orthodoxen Kirche. Der Besuch des feierlichen Gottesdienstes in Russland ist Pflicht und danach wird geschlemmt. Die typischen Osterspeisen in Russland sind Kulitsch und Pascha, Osterbrot mit Quark. Osterkuchen und Eier werden teilweise sogar in die Kirche mitgenommen um sie segnen zu lassen.
Ostern ist in Russland wohl das größte und schönste Ereignis im Jahr, fast prächtiger als Weihnachten. Christen und Atheisten, Kinder und Erwachsene, Dorf- und Stadtbewohner zieht es in die Kirchen. Es ist wie Wiedergeburt, eine Auferstehung. Alles ist hell und gut. Ich mag das Osterfest am liebsten, ein Fest voller Wunder. Für mich ist es ein Fest der Seele. Das zeigt, dass man Ausdauer haben und leiden muss. In der russisch-orthodoxen Kirche wird die Osternacht auf besondere Weise zelebriert. Schon am Samstagabend versammeln sich die Menschen in der Kirche. Um Mitternacht verkünden die Glocken die Auferstehung Christi. Um diese Zeit erscheint der Priester am Altar. Alle zünden ihre Kerzen an und gehen singend in einer feierlichen Prozession um die Kirche. Nach dem Rundgang geht die Messe bis zum Morgengrauen weiter. Eine Herausforderung, denn in russisch-orthodoxen Kirchen gibt es keine Sitzbänke. Am Ende der Messe fordert der Priester die Anwesenden auf, sich zu umarmen, zu küssen und sich gegenseitig zu verzeihen. Mittlerweile nehmen der russische Präsident und seine Regierungsmitglieder an den Ostermessen teil. Überall ist zum Fest der traditionelle Ostergruß zu hören. Christos Voskres, Christus ist auferstanden. Und die Antwort, Voistinu Voskres, er ist wahrhaft auferstanden. Am Ostersonntag ist die Fastenzeit vorbei und es darf wieder geschlemmt werden. Bei den Festessen dürfen der Osterkuchen aus Hefeteig, der Kulitsch, die Quarkspeise mit Rosinen, Pascha und natürlich die bunten Eier nicht fehlen. Alle Leute werden Kulitsch, Pascha und Eier weihen und essen. Das Essen nach der Fastenzeit ist ein sehr fröhliches Fest. Die ganze Familie ist versammelt. Von der Kirche geweihte Eier sollen Wunderkräfte besitzen. Übers Gesicht gerollt bringt es jüngeres Aussehen und über den Acker gekullert Fruchtbarkeit für die nächste Ernte, so die Überlieferung. Als Glücksbringer fürs ganze Jahr werden Eier aus Holz, Porzellan oder aus Edelmetallen aufbewahrt. Weltbekannt sind wohl die kunstvoll gearbeiteten Eier des russischen Hofjuweliers Peter Karl Fabergé. Russische Zaren schenken sie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ihren Frauen und Müttern jedes Jahr zu Ostern, bis die Revolution ihnen die Macht und die Mittel nahm.
Und bevor jetzt wieder die Experten kommen, natürlich wird in Russland nach dem gregorianischen Fest das Osterfest gefeiert. Der unterscheidet sich von unserem. In diesem Jahr allerdings fällt Ostern auch auf den 4. April, also auf den kommenden Sonntag. Das war Carla Engelhardt über das russisch-orthodoxe Osterfest. Und damit einen schönen grünen Donnerstagabend. Ich bin Benedikt Stubendorf. Machen Sie es gut, wir hören uns.
Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf der NDR 1 Welle Nord.